Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
Genau, und in der heutigen Folge führen wir den Eigenschaftsirrtum weiter. Und zwar grenzen wir heute den Eigenschaftsirrtum zu den Gewährleistungsansprüchen ab.
Yes, wichtig, wichtig.
Genau, und schauen uns einen Fall an, den ich schon hier liegen habe. Und da werde ich euch gleich den Sachverhalt vorlesen. Vielleicht vorher noch kurz zur Einführung. Ich werde gleich nochmal Paragraph 119 Absatz 2 vorlesen. Aber vielleicht gibst du mir vorher noch die Definition nochmal. Was sind nochmal Eigenschaften, dass wir das vielleicht nochmal auf dem Schirm haben?
Eigenschaften sind natürliche Merkmale sowie rechtliche oder tatsächliche Beziehungen zur Umwelt, die infolge ihrer Beschaffenheit und Dauer nach der Verkehrsanschauung für die Wertschätzung oder Verwendbarkeit von Bedeutung sind. Und da habe ich gesagt, kurz und prägnant, merkt euch auch jede dauerhaften, wertbildenden Faktoren, die der Person oder Sache unmittelbar anhaften.
Genau, und wenn jemand die Anfechtung erklärt hat, also die Erklärung schon vorliegt, und wir dann den Anfechtungsgrund prüfen, prüfen wir beim Eigenschaftsirrtum § 119 Absatz 2, hier heißt es: Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Und diese Verkehrswesentlichkeit werden wir uns heute dann auch anschauen.
Genau, und ihr habt euch unterstrichen, Eigenschaft und verkehrswesentlich. Und dann kommt ihr auch in der Klausur nicht durcheinander. Und was ist verkehrswesentlich? Verkehrswesentlich ist eine Eigenschaft, wenn sie von den Beteiligten ausdrücklich oder konkludent als wesentlich vereinbart wurde oder nach den Umständen und der Verkehrsanschauung in Geschäften dieser Art typischerweise als wesentlich vorausgesetzt wird. Also ihr habt erstens, entweder es wurde vereinbart, ausdrücklich oder konkludent, oder zweitens als wesentlich vorausgesetzt. Und da guckt ihr für jedes einzelne Geschäft selbstständig, ob es eine Eigenschaft ist, die verkehrswesentlich ist, für den Abschluss des konkreten Geschäfts von Bedeutung. Also ihr könnt auch sagen, es ist geschäftswesentlich, es ist für den Geschäftsabschluss maßgebend. Und für jedes einzelne Geschäft von Geschäft zu Geschäft kann sie vorliegen oder auch fehlen. Und ich habe das letzte Mal mit Sebastian so ein kleines Mini-Quiz gemacht. Da mache ich auch nochmal so drei kleine Mini-Fragen. Mein beliebtestes war die Sektenmitgliedschaft. Mhm. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das war ja eine Eigenschaft dann. Also genau. In diesem Fall, den du erklärt hast.
Und Scientology. Jetzt, genau, und jetzt habe ich noch einen, und zwar eine Erzieherin. Mhm. Die ist auch in einer Sekte und bewirbt sich bei einem katholischen Kindergarten, wird dort auch genommen und jetzt auf einmal kommt raus, die ist ja in einer verbotenen Sekte drin. Und man möchte jetzt den Arbeitsvertrag anfechten.
In einer verbotenen Sekte?
Ja.
Ja, okay. Also du fragst mich, ob das
ist das verkehrswesentlich?
Genau. Also wir haben ja gesagt, das scheint eine Eigenschaft zu sein, auch wenn ich das irgendwie ein bisschen anders gesehen habe in der letzten Folge. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist eine Eigenschaft, dann ist die für mich hundertprozentig verkehrswesentlich, weil das ist ein katholischer Kindergarten. Ja. Das ist eine verbotene Sekte. Geht gar nicht, finde ich.
Geht gar nicht. Bauchgefühl sagt nein. Ist, ja. Ist auch juristisch fundiert so.
Würde mich auch überraschen, wenn es anders gewesen
Denn
wäre.
Denn die Erziehung im christlichen Glauben, das ist ja gerade das, was die Erzieherin in einem katholischen Kindergarten leisten soll. Und da hat der Kindergarten absolut recht und sagt, nee, also wenn das rauskommt für den Ruf, für die Erziehung, das ist so eine verkehrswesentliche Eigenschaft, diese Sektenmitgliedschaft, dass der Vertrag hier wegen Eigenschaftsirrtum angefochten werden konnte. So, jetzt habe ich auch noch was mitgebracht. Wie sieht es denn so mit Schwimmkenntnissen aus? Wir haben ja gesagt, Kenntnisse, Fähigkeiten sind Eigenschaften.
Ja.
Yes, genau. So ein Buchhalter, wenn der eingestellt wird, ist es verkehrswesentlich, dass er schwimmen kann?
Nee.
Glaube ich auch nicht.
Ja.
Zwischen Paragraphen und Wörtern vielleicht, aber wie sieht es mit dem Bademeister aus?
Ja, klar.
Ja, also
da ist es natürlich verkehrswesentlich.
Also ihr seht, manche Sachen sind schon so ein bisschen banal, aber man muss eben gucken, wie ich gerade gesagt habe, von Geschäft zu Geschäft. Es ist natürlich unterschiedlich. Man kann das nicht pauschal sagen.
Ja, weißt du, an was mich diese Debatte erinnert oder diese Diskussion, ob das jetzt verkehrswesentlich ist oder nicht, an was im öffentlichen Recht und sowas im Gewerberecht, da fragt man sich doch auch, zum Beispiel die Unzuverlässigkeit eines Gewerbetreibenden, fragt man sich doch auch bei Straftaten. Ja, sind die jetzt irgendwie, also führt das zur Unzuverlässigkeit oder nicht? Und dann halt, wenn jetzt jemand beispielsweise irgendwas mit Geld ein Gewerbe betreibt, wo er irgendwie kassieren muss oder sowas und der hat irgendwie eine Vorstrafe oder wird verurteilt wegen Diebstahl oder so, dann ist das auf jeden Fall, kann zur Unzuverlässigkeit führen, aber wenn das jetzt irgendwie, wenn er Verkehrsstraftat begangen hat, ist das vielleicht nicht so relevant. Also diese Diskussion ist ja irgendwie ähnlich.
Genau, und das könnt ihr auch wunderbar übertragen und mitnehmen, nämlich wir hatten es auch das letzte Mal von Vorstrafen, ja, das sind Eigenschaften, wenn sie nicht getilgt sind. Und wenn man sich jetzt als Kassiererin beworben hat, dort eingestellt wurde und hat aber Vorstrafen wegen Diebstahls, wegen Untreue, also wegen Eigentumsdelikten, dann kann man sagen, für diese Tätigkeit als Kassiererin, die ja gerade eine besondere Vertrauensbeziehung voraussetzt, ist das verkehrswesentlich. Ja, sehr schön. Also wenn ihr eher der Öffentlichrechtler seid, ihr seht, da könnt ihr auch natürlich Parallelen ziehen und auch argumentieren im Fall. So, dann habe ich noch die Herkunft eines Porzellanservices. Das kommt aus einer Traditionsmanufaktur. Oh, da kenne ich, ich bin jetzt nicht so der Porzellanservice-Spezialist, ich kenne nur Villeroy und Boch. Mhm. Stellen wir uns mal so ein Servis vor. Ist es verkehrswesentlich, wenn ich das irgendwie vom Wühltisch kaufe, im Vergleich, wenn ich es in einem Antiquitätengeschäft kaufe? Könnte man da irgendwie einen Unterschied sehen?
Ja, ich glaube, diese Verkehrswesentlichkeit, die beruht ja irgendwie darauf, was denken die Leute beim Vertragsschluss, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also, dass man guckt, wenn ich auf dem Wühltisch irgendeinen Teller raussuche, dann ist mir, oder dann gebe ich irgendwie, oder dann denkt die Person, dass es mir egal, von welcher Marke das ist, aber wenn es im Antiquitätengeschäft, dann kaufe ich es vielleicht gerade aufgrund der Marke.
Ja, sehr schön.
Deswegen würde ich sagen, ist sie dann im Antiquitätengeschäft verkehrswesentlich und auf dem Wühltisch bei Depot oder sowas, ist es mir wurscht, von welchem Hersteller das ist.
Ja, so kann man es nämlich auch gut differenzieren. Also es mag verkehrswesentlich sein, beim Kauf in einem Antiquitätengeschäft, da hat man es ja zumindest mal nach der Verkehrsanschauung als wesentlich vorausgesetzt, dass jetzt dieses Porzellanservice von dieser Traditionsmanufaktur da sein muss. Natürlich, klar, wenn ihr irgendwo anders auf dem Flohmarkt Billo-Geschirr habt, das durchwühlt, da kann man es dann natürlich eher verneinen. Also ihr seht, es ist wichtig, auch in der Klausur, ihr argumentiert, zeigt eurem Prüfer, eurem Korrektor, dass ihr das verstanden habt. Dass es von Geschäft zu Geschäft einzeln zu bestimmen ist, im Einzelfall und argumentiert. Also ihr geht in der Klausur, in den Prüfungsschritten vor. Erstens, ihr guckt, ist was vereinbart? Ist diese Eigenschaft zum Vertragsinhalt geworden? Konkludent oder ausdrücklich? Ja, wenn plus, yes, verkehrswesentlich. Habt ihr das nicht, dann müsst ihr mit der Verkehrsanschauung argumentieren als zweiter Schritt. Wurde das erkennbar zugrunde gelegt, typischerweise als wesentlich vorausgesetzt bei diesen Geschäften, da finde ich, ist dieser Wühltisch- oder Antiquitätenfall immer ganz gut zum Ranziehen. Ihr prüft, war diese Eigenschaft nach der Verkehrsauffassung für den Geschäftsabschluss maßgebend. Und wenn plus, yes, dann verkehrswesentlich. So, also diese Schritte haben wir drin. Ihr habt geguckt, Eigenschaften, verkehrswesentlich. Und jetzt, wir haben es angeteasert, kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Nämlich, man muss ja vorher erstmal gucken, ist 119 Absatz 2 überhaupt anwendbar? Wir haben nämlich zwar gesagt, ein Mangel oder beziehungsweise die Mangelfreiheit ist eine Eigenschaft einer Sache. Aber 119 Absatz 2 könnte ausgeschlossen sein durch die Sachmängelhaftung, wenn der Mangel auch ein Irrtum über die Eigenschaft einer Sache ist. Und das ist umstritten. Und Sebastian darf jetzt mal einen Fall vorlesen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und dann nähern wir uns mal dem Problem.
Nachzulesen BGH NJW 1988 2597 für diejenigen, die es nachlesen wollen. Der Sachverhalt geht folgendermaßen. Der Kläger verkaufte das ihm gehörende Ölgemälde Bildnis eines jungen Mannes zum Preis von 6000 D-Mark an den Beklagten. Die Quittung enthält die Erklärung des Klägers, das Bild sei von Dr. S. als eindeutiges Original von Frank Duveneck begutachtet worden. Das Bild wurde dem Beklagten übergeben, der Kaufpreis gezahlt. Der Beklagte ließ das Gemälde kurze Zeit später von dem Konservator Dr. R. untersuchen, der es dem Maler Wilhelm Leibel zuschrieb. Der Beklagte veräußerte das Bild nach seiner Darstellung zusammen mit einer Vielzahl anderer Kunstgegenstände und Antiquitäten zu einem Gesamtpreis von 6.220.000 D-Mark an eine Galerie. Hiervon entfielen 25.000 D-Mark auf das streitgegenständliche Gemälde, das in einer Liste zum Kaufvertrag bezeichnet wurde als Frank Duveneck, zugeschrieben Wilhelm Leibel oder Leibel-Umkreis. Im folgenden Jahr entdeckte der Kläger das Bild in der Ausstellung einer städtischen Galerie über Wilhelm Leibel und dessen Malerkreis. Es war dort als Werk von Wilhelm Leibel ausgestellt. Der Kläger erklärte daraufhin die Anfechtung des Kaufvertrages wegen Irrtums und verlangte Rückgabe des Bildes Zug um Zug gegen Rückzahlung der bezahlten 6.000 D-Mark. Der Beklagte verweigerte dies. Die Beweisaufnahme vor dem Landgericht ergab, dass das Bild tatsächlich von Wilhelm Leibel stammt. So, das war der Sachverhalt.
Sehr schön. Also erstmal angeteasert, das Spannende vorweg, hat jetzt natürlich der Kläger gegen den Beklagten einen Herausgabeanspruch gemäß § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1. Und da, das ist ein super Urteil. Ich würde auch jedem empfehlen, das sich durchzulesen, weil der super schön vom BGH beschrieben wurde. Mängelrechte. Warum die Vorrang haben vor der Anfechtung und auch etwas jetzt hier in Bezug zum Eigenschaftsirrtum gesagt wurde.
Werbung. Ja, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag, ein Nomos-Kommentar BGB und zwar ein Handkommentar. Da empfehlen wir auch immer im Strafrecht immer den Kindhäuser-Handkommentar, weil ich zum Beispiel damit gegen Ende des Referendariats und auch gegen Ende des Studiums oft mit Handkommentaren gelernt habe, weil die einfach für die Paragraphen gut zum Lernen waren, weil da Definitionen drin war, Prüfungsschema waren da drin und dann ich war kein Typ für Karteikarten. Ich weiß nicht, Theresa, hast du mit Karteikarten gelernt? Jeder ist ja so ein bisschen anders. Ja, aber ich habe das irgendwie so on block einfach genau, alle Infos auch. In einer Hand gebraucht. Deswegen die ganzen Karteikarten, da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Und für die Leute, die eben auch sowas wie ein Handkommentar damit gut klarkommen zum Lernen, da können wir für BGB den Nomos-Kommentar Schulze, Dörner, Ebert und noch mehr Herausgeber empfehlen, der ist übersichtlich gestaltet und sehr vergleichbar mit dem Pendant im Strafrecht zu dem Kindhäuser. Also auch kurz, nicht ganz so teuer wie natürlich große Kommentare und auch mit Definition, Prüfungsschemata und so weiter.
Ja, und ich bereite auch tatsächlich meine Zivilrechtsfolgen nochmal anhand von diesem Handkommentar auf und da sind auch einige Entscheidungen drin, die auch hier in den Podcast einfließen. Also wenn ihr dann nochmal so ein bisschen nachbohren wollt und nochmal ein bisschen euch tiefer ins Thema reinknien, dann habt ihr auch da die Möglichkeiten anhand der Rechtsprechung, die dort aufgelistet ist, euch nochmal intensiver zu beschäftigen mit den Themen.
Genau, und damit Werbung Ende.
Aber hier nochmal ganz abstrakt vorweg. Warum könnten hier die Anfechtungsregeln, also vor allem auch 119 Absatz 2, verdrängt worden sein durch das Gewährleistungsrecht? Eine Ansicht sagt, nee, die Anfechtung ist neben dem kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht anwendbar. Das ist aber die absolute Mini-Mini-Mindermeinung. Der BGH sagt nämlich, das Anfechtungsrecht aus 119 Absatz 2 wird durch die Vorschriften über die Mängelhaftung ausgeschlossen. Denn Gewährleistungsrechte sind leges Spezialis. Das müsst ihr auch in der Klausur, das ist ein kompletter Strang, der zieht sich durch. Leges Spezialis. Und warum? Sebastian, kannst du dich noch erinnern, wieso hier auf jeden Fall immer diese Gewährleistungsrechte vorrangig sind?
Ja, wahrscheinlich, weil die extra so detailliert ja ausgestaltet wurden und auch mit Verweisen gearbeitet wird, vielleicht.
Also zunächst einmal Vorrang der Nacherfüllung.
Ach ja, stimmt. Ja,
das sind
ja
so diese Schlagwörter, die müssen in der Klausur kommen. Mhm. Die sprechen dafür, dass man sagt, zuerst Leges Speziales Gewährleistungsrechte prüfen aufgrund des Vorrangs der Nacherfüllung vor der Vertragsaufhebung.
Genau, für diejenigen, die noch nicht Kaufrecht gemacht haben, dazu kommen wir natürlich noch.
Ja, aber die Sachen nehmt ihr euch jetzt mal schon mal vorweg mit. Ist auch gar nicht schwer. Ihr müsst euch einfach nur merken, hier wurden abschließende Regelungen, wie Sebastian schon gesagt hat, getroffen über Rechte und Pflichten der Parteien. Die sind ausschließlich nur in diesen Normen geregelt. Und wenn man jetzt Anfechtung zuließe, da besteht ja so eine gewisse Umgehungsgefahr. Die Umgehungsgefahr der besonderen Beschränkung des Gewährleistungsrechts. Weil wenn ihr mal reinguckt, kurze Verjährungsfristen. Und diese Verjährungsregelungen, die würden dann unterlaufen, das 438. Ja, wenn man mal guckt, Anfechtung ist also bis zu 10 Jahren noch möglich. Ja, da würde man auch die Ausschlussgründe von 442 Absatz 1 Satz 2 unterlaufen. Sonst würde man dem Käufer eine mit vom Paragraphen 439 nicht umfasste und unvereinbarte sofortige Lösung vom Kaufvertrag ermöglichen. Und auch auf der anderen Seite, beim Verkäufer, na, der könnte sich sonst der Mängelhaftung entziehen. Also diese Schlagwörter sind, warum Vorrang, Gewährleistungsrechte, Verjährungsregelungen, die sollen nicht unterlaufen werden, auch gerade die Ausschlussregelungen nicht unterlaufen oder umgangen werden und Vorrang der Nacherfüllung vor der Vertragsaufhebung. Das ist ganz wichtig. Nach dem BGH besteht der Vorrang auch schon vor Gefahrübergang. Vor Gefahrübergang schon, das müsst ihr euch auch merken. Eine Ansicht sagt, ja, nee, Gewährleistungsrechte, die gelten ja erst ab Gefahrübergang. Nein, nach BGH, das Recht zur zweiten Andienung ist auch beeinträchtigt, wenn vor Gefahrübergang angefochten wird. Also das Recht zur zweiten Andienung ist nicht stärker geschützt als das Recht zur ersten Andienung. Es darf nicht darauf ankommen, ob vor oder nach Gefahrübergang. Da kann man auch den 442 Absatz 1 Satz 2 anführen, denn dem Ausschluss der Gewährleistungsrechte könnte der grob fahrlässige Käufer entgehen, wenn er vor Gefahrübergang die Anfechtung erklären dürfte. Also da seht ihr, das ist ganz wichtig, auch schon vor Gefahrübergang Vorrang der Gewährleistungsrechte. Alarmsignal geht an, bei Mangel. Ihr habt das auf dem Schirm. Ausschluss der 119 Absatz 2 durch Mängelrechte und prüft das erstmal durch. Und da möchte ich jetzt euch das super Urteil so ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, lest es euch auch selber durch. Und zwar ein paar Leitsätze. Zwar schließen nach der Rechtsprechung des BGH die kaufrechtlichen Gewährleistungsvorschriften die Anfechtung des Käufers wegen eines Irrtums über solche Eigenschaften der Kaufsache aus, die Gewährleistungsansprüche begründen. Dagegen kann von einer Konkurrenz zwischen den Sachmängelansprüchen und einem Anfechtungsrecht des Verkäufers gemäß § 119 Absatz 2 BGB keine Rede sein, weil dem Verkäufer Gewährleistungsrechte nicht zustehen. Wäre dem so, so könnte sich der Verkäufer, der irrig Mangelfreiheit der Sache annimmt, durch Irrtumsanfechtung unter Inkaufnahme der auf das negative Interesse gerichteten Schadensersatzpflicht nach § 122 BGB von seiner Gewährleistungspflicht befreien. Mit der im Schrifttum ganz überwiegend vertretenen Ansicht ist vielmehr davon auszugehen, dass es dem Verkäufer nach dem Gedanken des Rechtsmissbrauchs verwehrt ist, von dem Anfechtungsrecht Gebrauch zu machen, wenn die Folge wäre, dass er sich gesetzlich angeordneten Zurechnung, nämlich seiner Gewährleistungspflicht, entzöge. Liegt wie hier, also beim Bild, Leibel, ein Spezieskauf vor, so führt der Umstand, dass das Bild entgegen dem Vertragsinhalt nicht von dem Maler Duveneck herrührt, nicht zur Annahme einer Falschlieferung, sondern stellt einen Fehler im Sinne des 434 BGB dar, also einen Mangel. Und einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gemäß 437 Nummer 3 BGB heute, dem eine Anfechtung durch den Kläger den Boden entziehen könnte, macht der Beklagte ebenfalls nicht geltend. Das Berufungsgericht stellt rechtsfehlerfrei fest, dass der Kläger beim Verkauf des Bildes der festen Vorstellung gewesen sei, bei dem Maler handele es sich um Frank Duveneck. Ein arglistiges Verhalten des Klägers scheidet daher aus. Der Beklagte hat sich auch nicht darauf berufen, dass ihm die Eigenschaft des Bildes als von Duveneck herrührend zugesichert worden und dementsprechend der Kläger ihn zum Schadensersatz verpflichtet sei. Also es ist ganz wichtig, dass ihr hier die Mängelrechte abgrenzt und nach BGH argumentiert. Und dann sagt sogar der BGH zu der Frage, ob die Voraussetzungen des 119 Absatz 2 erfüllt sind: In der Urheberschaft des Gemäldes ist eine verkehrswesentliche Eigenschaft zu sehen. So, und um das nochmal so ein bisschen in meinen eigenen Worten zu erklären. Ihr hattet hier den Fall, dass der Verkäufer angefochten hat, wegen eines Mangels. Ja, aber die Gewährleistungsrechte nach den 434 fortfolgenden BGB, ja, die stehen doch nur dem Käufer zu, logischerweise. Also ein Verkäufer kann keine Gewährleistungsrechte geltend machen. Ja, das liegt eben in der Natur der Sache, dass die Rechte nur der Käufer hat. Es gibt aber trotzdem Fälle, sagt der BGH, also auf der zweiten Argumentationsebene, es gibt Fälle, in denen ein Verkäufer, der sich über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Kaufsache geirrt hat, trotzdem nicht nach 119 Absatz 2 anfechten darf. Also trotzdem Vorrang der Gewährleistungsrechte besteht. Und hier sagt der BGH, das ist zum Beispiel der Fall. Also eine Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Verkäufer sich eben diesen Pflichten entziehen will nach 434. Allerdings, in unserem Fall, na, da hat der Käufer war super zufrieden mit dem Bild. Er wollte ja überhaupt gar keine Gewährleistungsrechte geltend machen. Er hat das Angebot des Klägers, den Kaufvertrag rückgängig zu machen, nämlich ausgeschlagen. Auch Schadensersatz will er nicht. An was der Käufer nicht will, kann der Verkäufer nicht treuwidrig vereiteln, das sagt der BGH. Also ihr habt als erstes geprüft, naja, komisch, Bauchgefühl, ein Verkäufer hat keine Gewährleistungsansprüche, warum soll ich jetzt hier Vorrang der Mängelhaftung prüfen? Na, weil der BGH eben doch in dem Urteil gesagt hat, es kann trotzdem ausgeschlossen sein, wenn der Verkäufer die Gewährleistungsrechte des Käufers vereitelt. Und dann guckt ihr anhand des Einzelfalls, wie jetzt eben, ist der Käufer auf gut Deutsch, ist er zufrieden? Will er denn überhaupt gar keine Rückabwicklung oder Schadensersatz, Nacherfüllung oder sonstiges? Dann bleibt Raum für die Anfechtung. Dann ist Gewährleistungsrecht eben hier nicht vorrangig und schließt die Anfechtung aus. Wenn es allerdings umgekehrt der Fall ist, also der Käufer auch nicht zufrieden und macht Ansprüche geltend, dann gilt hier wieder Leges Spezialis der Gewährleistungsrechte. Lest euch das durch, das ist wirklich sehr schön geschrieben und vielleicht, ja, beim dritten Lesen kann man dann ganz gut durchsteigen, aber der Fall ist auf jeden Fall wichtig hier, um nochmal so ein bisschen zu erklären, warum ist es wichtig zu verstehen, dass man Gewährleistungsrechte zuerst prüfen muss und warum dann die Anfechtung ausgeschlossen werden kann oder beziehungsweise eben ausgeschlossen ist nach dem BGH. Als kleine Anmerkung noch, wir haben jetzt die ganze Zeit Gewährleistungsrecht und 119 Absatz 2 gemacht. Sebastian, 119 Absatz 1, Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, spielt da der Vorrang der Gewährleistungsrechte irgendwie eine Rolle?
Nee.
Wunderbar, so ist es nämlich.
Ja.
Nö, weil ein Inhalts- und Erklärungsirrtum ist es ein Fehler bei der Willensbildung. Und keine Fehlvorstellung über eine Beschaffenheit. Also es hat ja gar nichts mit Beschaffenheit, Eigenschaft und Mangel zu tun.
Genau.
Also nicht ausgeschlossen durch Gewährleistung. Also das müsst ihr auf jeden Fall in der Klausur auf dem Schirm haben. Wenn Mangel da ist, 119 Absatz 1 geht immer, gar kein Problem. 119 Absatz 2, da geht es Warndreieck an. Da prüft ihr erstmal gedanklich, oh, habe ich hier ein Problem und bringt es natürlich auch aufs Papier. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr den Unterschied versteht, Inhaltsirrtum in Gestalt Verlautbarungsirrtum und Eigenschaftsirrtum. Da habe ich Sebastian letzte Folge gefoppt und es hatte wirklich seine Gründe, weil das dürft ihr dann nicht verwechseln, weil dann fahrt ihr auf ganz anderen Gleisen.
Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder im Zivilrecht und am Mittwoch, also übermorgen, ganz normal wieder im Strafrecht. Bis dahin.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Ciao.